Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Städtischen Klinikums Görlitz, Diagnose Wissen. Heute geht es um das Thema Sucht. Wie rutscht man dort rein? Vor allen Dingen, wie kommt man dort raus? Was macht es mit Betroffenen? Was bedeutet so eine Erkrankung für einen selbst und für das gesamte Umfeld? Wir sprechen dazu heute nicht mit einem Arzt oder Therapeuten, sondern mit einer ganz anderen Expertin. Wir sprechen dazu mit Susan. Ich kenne Susan schon ziemlich lange. Und Susan ist insofern eine Expertin, weil sie eine Betroffene ist. Sie ist seit 4 Jahren trocken und wird uns heute über ihre Alkoholerkrankung berichten. Und deswegen rufe ich sie jetzt via Skype an.
Hallo.
Hallo Susan.
Hallo Katja.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir dich heute ein bisschen befragen können. Ich lege gleich los. Was ist das Erste, was du sagen würdest, wenn dich jemand fragt, was dir in den letzten Jahren so passiert ist?
In den letzten Jahren, dann nehme ich die letzten 4 Jahre, ist mir sehr viel Gutes widerfahren. Davor allerdings war es eine lange Zeit, in der ich mich Stück für Stück in eine Sache hinein manövriert habe, die ich ja gerne aus meinem Leben gestrichen hätte. Allerdings ist es auch ein Teil meines Lebens inzwischen geworden, das weiß ich. Und ich stehe da auch dazu, dass ich tatsächlich aufgrund dessen, dass ich gerne mal mein Gläschen Wein getrunken habe, peu à peu in die Sucht abgerutscht bin. Und zwar so weit, dass ich dringend Hilfe brauchte, weil ich es allein nicht mehr geschafft habe, da rauszufinden.
Du hast bei der Zeitung gearbeitet. Wir haben beide bei der Zeitung gearbeitet. Ich weiß ja auch, das war schon ein ziemlich anstrengendes Arbeitsleben, immer auf Achse zu allen möglichen Uhrzeiten. Reportagen, Interviews führen. Es ist schon ein ziemlich anstrengendes Leben, zusätzlich bei dir ja auch noch privat. Du hattest schon 2 kleine Kinder. Wenn man dann abends einfach mal nach so einem anstrengenden Tag die Füße hochlegt und sich ein Gläschen Wein gönnt, das ist doch im Grunde nichts Ungewöhnliches oder Schlimmes. Wann hast du denn gemerkt, dass das anders ist, als es vielleicht sein darf?
Vielleicht muss man da ein bisschen weiter ausholen. Ein Suchtproblem kann jeder kriegen. Keiner weiß es vorher, ob er gefährdet ist oder nicht. Es ist auch noch nicht ganz genau erforscht, ob es genetisch bedingt sein kann oder einfach aufgrund von anderen Faktoren tatsächlich zu einer Sucht kommt. Man kennt es vielleicht, zur Jugendweihe das eine oder andere Mal ein Gläschen Sekt mit der Verwandtschaft getrunken und was dann folgte, Disco-Gänge oder Tanzabende und gern mal ein Cocktail da und mit jemandem dort mal angestoßen. Das sind vielleicht so die Auslöser. Nicht jeder, der das macht, wird natürlich süchtig. Aber ich bin jemand, der gerne sein Glas Wein genossen hat, oft abends zu feiern, auch gern mal ein Glas mehr genommen hat. Das war dann schon manchmal grenzwertig, also man merkt dann schon, man kriegt die Zunge nicht mehr ganz so rum. Aber es war immer noch alles unter Kontrolle bei mir. Mit der Zeit kam das ein oder andere Problem dazu. Du hast es schon erwähnt, wir waren im Job ziemlich eingespannt. Ich hatte 2 kleine Kinder, ich hatte Familie, der ich auch in vielen Dingen gerecht werden wollte. Es sind viele Faktoren zusammengekommen, dass ich irgendwann merkte, so abends, das Glas Wein hilft mir auch beim Einschlafen. Aus einem Glas sind im Laufe der Jahre dann 2 und 3 am Abend geworden, damit ich erstmal zur Ruhe kam. Und irgendwann war ein Punkt überschritten. Ich merkte, wenn ich einen Wein abends nicht mehr trank, dann schlafe ich auch nicht gut ein und brauchte den dann schon. Allerdings in dem Moment denkt man noch lange nicht darüber nach, süchtig oder abhängig zu sein. Das brauchte noch eine ganze Weile Entwicklung, bis ich dann hintergekommen bin, dass ich da einfach zu weit gegangen bin.
Ich könnte mir vorstellen, dass man dann schon darüber nachdenkt, dass man das doch, man kann es doch trotzdem lassen. Ne? Also ein Glas Wein. Oder ist es dann eher so, dass man sagt, wenn ich es jetzt nicht trinke, kann ich nicht einschlafen? Hast du mal darüber nachgedacht, irgendeinen Ersatz zu nehmen, zum Beispiel eine Milch zu trinken oder irgendetwas? Oder war das dann schon gar nicht mehr denkbar?
Darüber nachgedacht habe ich nicht, nein. Man geht nicht davon aus, dass man abhängig wird von dem Alkohol oder auch von anderen Drogen. Viele probieren ja auch andere Sachen. Man geht davon aus, jetzt hilft es mir erstmal, es berauscht mich ein bisschen, ich komme zur Ruhe, ich fahre runter, ich finde in den Schlaf. Es ist ein Trugschluss, dass man glaubt, man schläft dann die ganze Nacht durch, aber zumindest hilft es erstmal, um zur Ruhe zu kommen. Darüber nachgedacht, andere Alternativen zu wählen, habe ich nicht. Ich habe aber auch zu dem Zeitpunkt, als ich da abends mein Gläschen oder irgendwann war es dann fast eine Flasche Wein getrunken habe, dass ich da jetzt ein Suchtproblem hätte. Lange Zeit konnte ich auch jederzeit sagen, ach, jetzt ist mal eine ganze Woche oder 2 Wochen gar nichts und das war problemlos möglich. Aber irgendwann merkte ich, es geht nicht mehr. Ohne geht's nicht mehr. Und so sehr man sich das auch dann vornimmt, heute bleibst du dem Weinregal fern, heute suchst du dir keine Möglichkeit, abends deine Flasche Wein zu köpfen, so sehr geht's schief. Man landet am Ende doch wieder am Weinregal und holt sich was.
Das ist genau dann wahrscheinlich der Moment, wo es dann wirklich die Sucht ist, ja, wo der Wille, wo man mit dem Willen nichts mehr steuern kann, sondern wo einen alles irgendwie zum Suchtmittel, zum Weinregal in dem Fall halt einfach zieht, ohne dass man die Chance hat, dort dagegen zu steuern, dass man alles um sich herum ausblendet und einfach nur noch ja, das Suchtmittel im Sinn hat. Kann man sich das so vorstellen? Ist das so in etwa?
Ja, es ist im Prinzip so. Man nennt das auch so den sogenannten Kontrollverlust. Man kann es nicht mehr kontrollieren. Man kommt ohne nicht mehr aus, obwohl man sich es vielleicht selbst wünscht oder sich ganz fest vornimmt. Heute geht es mal, heute beweist du es allen. Es funktioniert nicht mehr. Man kann es nicht mehr. Man ist psychisch und körperlich dem Alkohol verfallen, um es so auszudrücken.
Und dieses heute beweist du es allen, wie war das denn? Haben das denn überhaupt Menschen bei dir im Umfeld oder auf Arbeit, in der Familie mitbekommen?
Ja, natürlich. Schon während meiner Ehe, ich bin inzwischen geschieden seit einigen Jahren, war es so, dass natürlich Kinder, mein damaliger Mann, mitbekommen haben, dass ich tatsächlich schon zu viel Alkohol trank. Es wurde dann natürlich auch darauf hingewiesen, ey, jetzt hör erst mal auf zu trinken, ehe du wieder mit mir redest, wie man das so sagt dann als Partner. Die Kinder waren nicht glücklich damit, die haben mich auch immer wieder darauf hingewiesen, ach Mutti, du hast ja schon wieder getrunken. Es war damals noch in einem Maße, wo ich sage, ja, man konnte abends vielleicht auch das ein oder andere Mal drüber wegsehen, wo die brauchte das halt, um zur Ruhe zu kommen. Gerade Kinder sind da ja ganz schnell dabei, das irgendwie zu verzeihen. Sie lieben einen ja trotzdem. Im späteren Verlauf war es auch so, dass ich den Menschen auch wehgetan habe. Man ist im Rausch nicht mehr Herr seiner Sinne, um es so zu sagen. Man kann ganz schnell mal gemein, aggressiv werden, eigentlich weil man mit sich selbst unzufrieden ist, sich über sich selbst ärgert, dass man es wieder nicht geschafft hat, clean zu bleiben, wenn man Drogen nimmt, oder eben trocken zu bleiben, wenn man Alkohol trinkt, sondern erneut ja, diese Schwäche nicht überwunden hat. Und da wird man auch durchaus zum Umfeld nicht sehr fein.
Ist denn in deinem Umfeld niemand auf die Idee gekommen, dass du Hilfe brauchst? Also dass das, was dir dort passiert, vielleicht etwas ist, was man behandeln muss, was therapiebedürftig ist? Wenn man selbst den Weg nicht findet, sich Hilfe zu holen, aber dein Umfeld merkt, dass dort was nicht stimmt, dass du dich veränderst, gab es da niemanden, der gesagt hat, Susan, du brauchst Hilfe?
Was mein damaliger Mann war, der sagte schon manchmal, hol dir endlich Hilfe, ja. Aber er selbst war dabei passiv. Er hat wahrscheinlich auch nicht gewusst, wie er mir weiter helfen kann und hat sich da auch nicht wirklich dahinter gekniet, mir vielleicht ein Hilfsangebot zu unterbreiten. Das ist nicht schlimm, weil viele Menschen da wirklich nicht damit umgehen können. Und letztendlich stimmt es, was du sagst. Man muss dazu wirklich aus ganzem Herzen bereit sein. Und es muss im Kopf angekommen sein, dass man jetzt will, auf Biegen und Brechen und es kein Zurück mehr gibt. Wenn man wankt oder nur es macht, weil andere das sich wünschen, dass man endlich aufhört zu trinken, dann geht es meistens schief. Ja, das ist an sich das Wichtigste, dass man selbst dazu bereit ist.
Wann war denn der Moment bei dir, dass du bereit warst?
Ich habe mich 2011 von meinem damaligen Mann getrennt, bin dann auch 2012 umgezogen und habe da schon gemerkt, ach Mensch, eigentlich missbrauchst du den Alkohol, du trinkst schon zu viel. Es war noch nicht der Punkt, wo ich so völlig verloren war in die Sucht, aber man war dann alleine, es wuchs einem vieles über den Kopf, die Kinder da, die dann Teenager waren und alles stemmen, Schule, Beruf und so weiter. Ich habe ja auch fast bis zuletzt, bis ich mir Hilfe gesucht, gearbeitet, voll gearbeitet. Und ja, dann dauerte es noch ein bisschen. Ich war dann 2016 mal in der Suchtberatungsstelle in Görlitz auf der Jakobstraße, habe mir dort schon mal so ein bisschen Beratung geholt, wie ich loskommen kann. Es war mir aber noch nicht endgültig bewusst, dass ich tatsächlich ernsthaft abhängig bin. Und habe gedacht, ich schaff's. Ich war dann mal ein halbes Jahr trocken, aber beim nächsten größeren Problem, das auftauchte, bin ich rückfällig gewesen. Dann habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt 2016. Was heißt, ich kenne ihn schon viel länger. Er ist eigentlich mein Trauzeuge gewesen. Aber wir haben uns dann ineinander verliebt. Und er hatte selbst vor vielen Jahren schon mal eine Suchttherapie gemacht und wusste, wie er mir helfen kann. Er hat auch gesagt, wir gehen das an. Er hat in Görlitz seine Arbeitsstelle dann nicht behalten können. Und da haben wir beide überlegt, Mensch, wir ziehen weg. Und sofort danach Suchtklinik, damit das Ganze irgendwie in Angriff genommen wird. Aber auch da war ich, glaube ich, noch nicht ganz an dem Punkt, wo ich sagte, ja, dann mache ich es für mich und es muss werden. An dem Punkt war ich am 13. September 2017, als ich sturzbetrunken Auto gefahren bin. Schlanglinie. Von der Landeskrone zurück zu meiner Wohnung auf der Wiesnitzer Straße damals. Und Hinter mir ist ein Kleintransporter gefahren, der hat gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, hat von unterwegs schon die Polizei geholt, ist mir bis zu meinem Ziel hinterhergefahren, hat mich dort festgehalten, bis die Polizei eintraf. Und in dem Moment, als die sagten, jetzt pusten Sie mal ins Röhrchen und Führerschein ist weg, hat es bei mir Klick gemacht. Ich bin dem, auch wenn der Mann sicherlich in dem Moment kein gutes Gefühl hatte, mich da reingeritten, sage ich mal, zu haben, bin ich dem Mann bis heute dankbar, dass er damals so gehandelt hat, weil es hätte sonst was passieren können. Ich hätte mir bis zu meinem Lebensende Vorwürfe gemacht, wenn irgendwas schiefgegangen wäre. Und in dem Moment hat es tatsächlich Klick gemacht und ich wusste, jetzt oder nie. Und das war der Punkt, als ich auch aktiv sofort Hilfe gesucht habe.
Und wie genau hat das ausgesehen und was hast du gemacht?
Natürlich habe ich erstmal mit meinem Partner drüber gesprochen, der auch gleich dazu eilte und mich erstmal tröstete, nachdem ich da, hat mich auch auf dem Polizeirevier dann abgeholt. Ich musste natürlich mit hin, Blutentnahme, das volle Programm. Und er hat gewusst, jetzt zur Beratungsstelle. Gleich am nächsten Tag sind wir zur Suchtberatungsstelle gegangen auf der Jakobstraße. Dort hatte ich auch sofort jemanden, die wusste, was zu tun ist und einen Termin gemacht hat in der Görlitzer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, dass ich dort auf die Entgiftungsstation kam. Und dort wurde ich dann, eine Woche später wurde ich angerufen, Sie können sofort kommen. Und am nächsten Tag, das war dann, ich glaube, der 20. September, war ich dann in der Suchtklinik 2017. Ich sehe es heute ein bisschen wie aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt. Man schämt sich im ersten Moment. Man weiß zwar, jetzt geht man es an, man will es tun, man will was bewegen, endlich da loskommen von. Aber es ist schon viel Scham dabei. Ich wusste ja auch, in Görlitz kennen mich viele Leute, gerade durch die Arbeit bei der Zeitung. Ist einfach so, man hat mit vielen Menschen zu tun gehabt. Und natürlich sind mir dann auch im Klinikum Leute begegnet, die mich kennen und erst mal ganz bestürzt fragten, was ich denn hier auf dieser Station mache, so ungefähr, weil ich ja mit den anderen unterwegs war dann auch, zur Therapien und so weiter in der Klinik selbst. Ja, ich habe schon das als grenzwertig empfunden, weil da sehr viel Scham dabei ist, weil das Wissen dabei ist, man wird auch irgendwo zum Gerede. Das war mir damals noch sehr unangenehm, würde ich heute nicht mehr so sehen. Es macht was mit einem. Einerseits ist man stolz, jetzt fängt man an, jetzt tut man was, aber andererseits sind noch sehr viele Zweifel dabei, ob es überhaupt stemmbar ist.
Das ist dann wahrscheinlich auch wie so ein Spiegel, ne? Vor dir selbst. Du kannst nicht mehr vor dir weglaufen, oder?
Ja, ich meine, man kann natürlich auch eine Entgiftung abbrechen und sagen, nö, mache ich nicht mit, das Theater hier, weil es sind ja auch feste Regeln. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass jetzt gemacht wird, was gesagt wird. Ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber ich habe mich ja mit ganzem Herzen von Anfang an darauf eingelassen. Von daher ist es mir leicht gefallen, das alles mitzunehmen, was mir dort angeboten wurde, auch die ganzen Therapien von Einzeltherapie, Gruppentherapie, Ergotherapie, viele Gespräche auch mit Beratern, auch von der Sozialberatung her, damit erstmal klar gesteckt wird, wie es weitergehen soll. Und weil ich mich darauf eingelassen habe, glaube ich, ist es mir leicht gefallen. Ich wusste, ich will das nur ein einziges Mal erleben, eine Entgiftung und eine Entzugsbehandlung und dann nie wieder, bitte.
War es denn körperlich auch so anstrengend?
Ich selbst hatte in der Hinsicht Glück, vermutlich. Ich hatte nicht wirklich Entzugserscheinungen, außer Kreislauf, Schweißausbrüche, was man so kennt, ein bisschen Herzrasen, wenn man so mal merkte, jetzt fehlt irgendwas. Allerdings alles im Rahmen. Es gibt in so einer Entgiftung ja auch Medikamente, damit man nicht irgendwie einen epileptischen Anfall oder irgendwas bekommt. In dem Zusammenhang auch Hände weg vom kalten Entzug, weil es kann ganz schief gehen. Unter anderem war bei mir jemand auf der Station, der ist beim Einkaufen im Entzug zusammengebrochen und musste dort erstmal wirklich intensivmedizinisch auch behandelt werden. Kam dann auf die Entgiftung. Ja, körperlich war es bei mir auszuhalten. Bis auf die schon erwähnten Dinge ging es mir relativ schnell gut.
Also du meinst jetzt kalter Entzug bei dem anderen Patienten, der hat wahrscheinlich ohne Hilfe, ohne begleitende Therapie versucht, von der Droge, die er konsumiert, loszukommen und das hat nicht funktioniert und deswegen ist er zusammengebrochen.
Ja, in der Art wird es gewesen sein. Es war, glaube ich, jemand, der auch schon ein, zwei Rückfälle hatte. Er hat sich halt gesagt, wie viele, ab morgen trinke ich nicht mehr. Manche halten das ja auch etliche Tage aus, aber es kann eben ganz böse nach hinten losgehen. Es ist lebensgefährlich zum Teil.
Also du warst eine Woche hier bei uns und hast dort eine Entgiftung gemacht und dann warst du aber noch einige Wochen bei uns in der Klinik, oder?
Das war direkt in der Klinik, eine dreiwöchige qualifizierte Entgiftung nennt sich das. Aha. Es gibt Kliniken, die bieten das wirklich nur für ein paar Tage an, eine Woche, dann ist man erstmal wieder raus und ein bisschen auf sich gestellt, beziehungsweise muss sich dann selber kümmern, wie es weitergeht. Und Görlitz ist eine der Kliniken, die das anbietet, eine dreiwöchige Entgiftung zu haben, wo man wirklich die erste Woche auch mehr oder weniger auf der Station bleibt. Man darf auch das Haus nicht verlassen. erstmal geschaut wird, ob man es körperlich gut wegsteckt und nicht irgendwas passiert. Und in der Woche geht es aber schon los mit Gesprächen psychotherapeutischer Art und auch Ergotherapie und eben auch so ein bisschen das Gruppenverhalten wird trainiert, dass man wieder einen gewissen Rhythmus lernt. Manche sind ja völlig raus aus ihrem Lebensrhythmus. Das war bei mir zum Glück auch nicht ganz der Fall, weil ich bis zuletzt noch arbeiten war. Und ab der zweiten Woche darf man dann sich auf dem Klinikgelände bewegen und später auch hat man auch Ausgang. Also das funktionierte schon. Man wird praktisch nur die erste Woche überwacht. Aber es werden viele Angebote unterbreitet, mit denen man Hilfe erfährt, ob zu einer ambulanten Weiterbehandlung, ob eben zu einer stationären oder eben wie bei mir so einer Alkoholentzugsmaßnahme, die über 12 Wochen bei mir ging.
Du warst dann im Anschluss zur Reha in Bad Liebenwerda. Will man jetzt nicht unbedingt Werbung machen, aber das ist auch meine Heimatstadt. Das war dann schon ganz interessant, als du dort bei Facebook mal ein Bild gepostet hast von der Einrichtung. Und dort sind wir auch wieder ein bisschen in Kontakt gekommen. Wie war das dort? Hat man sich in der Reha dann auch deiner Seele gewidmet?
Das ist auch eine psychotherapeutische Klinik, die sich tatsächlich nur mit Suchtpatienten befasst. Da wird man richtig gut betreut. In solchen Kliniken gibt es ja einige mittlerweile mehr als einem lieb sein sollte, weil die Suchtproblematik ja doch auch zugenommen hat und auch ernster genommen wird zum Glück. Vermittelt wurde mir das schon in Görlitz im Klinikum. Da war damals die Sozialarbeiterin, die mich beraten hat, was ich denn machen könnte. Ich habe mich entschieden dafür, tatsächlich eine stationäre Langzeittherapie, wie man das so im Volksmund nennt, zu machen. Das hieß bei mir 12 Wochen mindestens. Kann auch verlängert werden auf 16 Wochen. Und bin nach Bad Liebenwerda in die psychotherapeutische Klinik und hatte dort mein Zweibettzimmer mit einer anderen, auch Alkoholpatientin, die da loskommen wollte, und hatte dort straffes Programm, also jeden Tag Anwendung, Therapien und auch später auch Arbeitstherapie. Da wird auch ein bisschen festgestellt, ob man überhaupt noch in der Lage ist, einem geregelten Arbeitsleben weiter nachzugehen und so weiter. War eine sehr spannende Zeit.
Bist du Gefahr gelaufen, rückfällig zu werden?
Auch dort war es so, dass man die erste Woche gar nicht das Haus verlassen durfte, beziehungsweise das Gelände. Also man konnte mal rundherum laufen oder mal Volleyball spielen unter Umständen dort auf dem Gelände. Ab der zweiten Woche nur in Begleitung mit einer weiteren schon längere dort anwesenden Patientin oder Patienten. Und dann erst durfte man, ich glaube nach 2 oder nach 3 Wochen, selbstständig auch in die Stadt, also nach Bad Liebenwerda rein, wo man natürlich auch die Geschäfte und alles besucht hat, sich mal damals sehr viel Süßigkeiten, das war so ein bisschen meine Ersatzdroge im ersten Zeitraum, besorgt hat. Aber ich hatte nie den Gedanken. Ich hatte wirklich das Glück, dass mein Kopf mir suggeriert hat, nein, nie wieder. Und es hat nicht jeder, aber man kann es auch schaffen, wenn man ein bisschen länger braucht, das zu verstehen. Ich hatte nie den Druck.
Was machst du heute?
Ich wohne heute nicht ganz in Leipzig, sondern Rand Leipzig. Also ich wohne in Schkeuditz, das ist die Flughafenstadt, wo der Flughafenhalle Leipzig ist. Aber fast in Leipzig. Es sind nur noch 500 Meter, dann bin ich in Litschena und das ist schon Leipzig. Fahre jeden Tag mit der Straßenbahn, habe hier wieder Arbeit gefunden in der Nähe vom Hauptbahnhof in Leipzig bei einem Unternehmen, das unter anderem ein Projekt hat, das sich Notrufservice-Leitstelle nennt. Da sind wir ein relativ kleines Team und überwachen Alarmanlagen deutschlandweit und in Österreich. Also alles, was so viele Banken, Kaufhäuser, aber auch private Menschen und Unternehmen und Geschäfte, die Alarmanlagen geschaltet haben, die überwachen wir. Und wenn dort ein Brand ausbricht oder ein Überfallalarm zum Beispiel in der Bank oder so, informieren wir entsprechend die Stellen, die zuständig sind, von Feuerwehr über Polizei, je nachdem, was es ist, bis hin zu den Kunden selbst oder auch sogenannte Interventionspartner. Das sind Wachdienste, die dann für das Objekt zuständig sind und dort nach dem Rechten schauen. Ja, das ist relativ spannend. Jetzt, wenn es wärmer draußen wird, wieder vermehrt, da kommen sehr viele Störungen. So eine Brandmeldeanlage, die kann da schnell mal überhitzt sein und irgendwelche Störungen auslösen. Inzwischen bin ich da auch Schichtleiterin, also habe auch einen gewissen Verantwortungsgrad dort mit und vertrete auch ganz gerne mal, wenn die Teamleiterin im Urlaub ist, sie und übernehme ein paar Aufgaben, die sie sonst so inne hat. Mir macht Spaß, das Team ist sehr nett. Ich habe mich da sehr gut reingefunden und habe mit Journalistik nichts mehr zu tun.
Ja, aber der Job klingt wirklich sehr nach viel Verantwortung. Und Verantwortungsbewusstsein, Verantwortungsgefühl ist ja auch etwas, was du dir erst wieder erarbeiten musstest, wahrscheinlich während der Therapie und auch danach. Verantwortung dir selbst gegenüber und Verantwortung auch für andere. Bist du denn mit dieser Vorgeschichte, mit deiner Geschichte auch offen umgegangen, als du dich beworben hast für einen neuen Arbeitsplatz? Bist du offen damit umgegangen?
Es ist ein heikles Thema, muss ich wirklich so sagen. Nicht jeder kann das Und nicht jeder Arbeitgeber ist vielleicht auch so tolerant, wie ich das Glück habe, einen zu haben. Ich habe auch schon eine ganze Weile dort gearbeitet in der Notrufserviceleitstelle und dann irgendwann mal in einem Gespräch zwischen Teamleiterin und mir immer angedeutet, dass ich eben eine Vergangenheit habe, die damit zu tun hat, dass ich eben eine Sucht entwickelt hatte. Inzwischen weiß sie sehr gut Bescheid. Sie weiß auch, dass ich da auch ehrenamtlich inzwischen auf dem Gebiet aktiv bin, in einer Selbsthilfegruppe selbst mitmische, aber auch schon deren Leitung übernehme und ein paar Fortbildungen mitgemacht habe auf dem Gebiet. Weil ich denke, wenn ich das selbst geschafft habe, schaffen das auch andere und möchte gerne Mut machen.
Das finde ich total super. Gerade das Thema Sucht und Corona, ja, wir müssen es kurz anreißen. Was hast du dort für Erfahrungen gemacht, wenn du Kontakt mit Betroffenen hattest? Hat es sich ausgewirkt, wenn man sich das vorstellt bei Corona, ne? Ganz platt beschrieben, keiner konnte raus. Hat es Suchtverhalten verstärkt oder hat es eher keinen Einfluss genommen? Was hast du dort für Erfahrungen gemacht? Wie ist deine Sichtweise auf dieses Thema?
Es ist mit Sicherheit so, dass die Zeit, wo viele einsam zu Hause saßen und wenig Kontakte knüpfen konnten aufgrund der ganzen Pandemiesituation, dass die darunter sehr gelitten haben. Das ist tatsächlich wahr. Und es gibt mittlerweile auch Belege dafür, dass Menschen, die ohnehin schon vor der Pandemie missbräuchlich Alkohol zu sich genommen haben, also wirklich jeden Tag schon relativ große Mengen getrunken haben, dass die aufgrund dessen, dass jetzt noch weniger möglich war, vielleicht nicht mehr in den Verein konnten, nicht mehr an die Kneipe um die Ecke, um sich einfach mal auszutauschen und ein bisschen was loszulassen von ihren Ängsten und Sorgen, dass die dann jetzt zunehmend noch Alkohol konsumiert haben oder eben auch Drogen. Also es geht ja nicht nur um Alkohol bei Süchten, es geht um Medikamente, um Drogen, um alles Mögliche. Spielsucht ist sicherlich auch ein sehr großes Thema geworden, gerade bei den Leuten, die auch viel im Homeoffice oder Schüler, die im Schuloffice sozusagen waren, sollte das eine Rolle spielen. Aber von denjenigen, die vorher schon bedenklich getrunken haben, ist mittlerweile wahrscheinlich etwa ein Viertel schätzungsweise tatsächlich auch abhängig. Dadurch geworden.
Insofern ist Aufklärungsarbeit, Hilfe und Unterstützung schon enorm wichtig. Wie groß ist deine Gruppe? Trefft ihr euch regelmäßig?
Ich bin hier in der Gruppe beim Blauen Kreuz. Das gehört zur Diakonie in Leipzig hier. Das Blaue Kreuz ist eine von vielen Dachverbänden oder Verbänden, die solche Gruppen anbieten, wo man da sich unter dem Dach auch treffen kann. Wir sind eine Gruppe, die, wenn viele da sind oder fast alle da sind, so um die 15 Mann sein können. Immer schön, wenn es nicht ganz so viele sind, weil es geht wirklich darum, dass auch jeder mal den Mut hat und das Vertrauen fasst zu sein, mit Gruppenmitgliedern seine Probleme loszuwerden. Wir reden viel über Sucht und die Ängste, die die Gruppenmitglieder gerade haben, aber wir lachen auch viel und haben auch viel Spaß. Ich selbst kann mich da inzwischen sehr gut auf die Schippe nehmen. Ne? So nach dem Motto, ist das hier die Selbsthilfegruppe für Alkoholiker? Ja, aber wir sind schon voll. Solche Sprüche gibt es dann inzwischen auch schon. Aber so 8, 9, 10 Leute, das ist immer eine ganz gute Truppe und da gibt es auch viel zu besprechen.
Vielleicht noch so eine Frage zum Abschluss. Jede Sucht ist ja schon individuell. Ne? Also nicht nur das Mittel, von dem man abhängig ist, so wie du es vorhin beschrieben hast, also Alkohol oder Medikament oder Drogen, ist anders, sondern auch jede Person ist anders. Und so individuell wie jemand ist, ist ja auch Behandlung und die ganze Therapie und auch die Erfolge individuell. Gibt es etwas, wo du sagen könntest oder wo es fest gelegt ist, dass es irgendwelche Kriterien gibt, anhand denen man merkt, oh, jetzt hat man ein Problem oder man sagen kann, oh, Achtung, also das ist jetzt etwas, was nicht mehr ganz so im Rahmen ist. Gibt es da etwas Generalisiertes?
Ja, es gibt mit Sicherheit ganz viele Indizien, die man wahrnehmen kann. Eins davon ist, es ist ein relativ einfaches, wenn ich tatsächlich täglich meine 2, 3 Bier trinke oder mein Glas Wein, dann ist das eigentlich schon zu viel. Es gibt so eine Faustregel, man sollte einen Tag in der Woche es bleiben lassen, dann eine Woche im Monat und einen Monat im Jahr. Wenn man das problemlos kann, dann geht's noch. Dann ist man zumindest noch nicht abhängig und kriegt die Kurve wahrscheinlich auch noch, wenn man das Gefühl hat, sich helfen lassen zu wollen. Ansonsten hat eine Sucht auch immer ein bisschen mit depressiven Phasen zumindest zu tun. Man merkt es ja selbst, wenn man sich dann in seiner Haut nicht mehr wohlfühlt, schnell aggressiv wird, schnell beleidigend wird, die eigenen Unzulänglichkeiten auf andere abwälzt. Also wie gesagt, ich denke, dass ich da auch meinen Kindern, meiner Familie, meinen Angehörigen gegenüber oder auch meinem Umfeld sonst darüber hinaus nicht immer eine nette Erscheinung war und durchaus auch schnell mal laut werden konnte und ja, Probleme, die eigentlich mich betreffen, auf die abgewälzt habe. Das merkt man, wenn man ein bisschen in sich hineinhorcht, durchaus. Aber ein ganz sicheres Indiz ist, wenn man tatsächlich das jeden Tag braucht und auch nicht ablassen kann davon und auch nicht will.
Ja, Susan, danke, dass du so offen mit uns darüber geredet hast. Du bringst einfach auch eine ganz, ganz wichtige Message mit. Nicht nur, dass du selbst und wie du es selbst geschafft hast, trocken zu werden und auch zu bleiben. Ich glaube, meines Wissens spricht man ja nicht davon, dass man geheilt ist, sondern dass man, wenn dann immer trocken ist. Und dass du deine Erfahrungen und dein Wissen dafür nutzt, andere da zu unterstützen und auch auf dem Weg vielleicht zu begleiten.
Gerne. Und ich bin von großer Dankbarkeit erfüllt, dass es diese Möglichkeiten gibt und kann nur jedem empfehlen, der glaubt, das Problem zu haben, es anzugehen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Susan.
Gerne.